werde ja quasi dafür bestraft, dass ich krank war und beim Arzt war. Bei mir ist ja überall die Diagnose jetzt drin, Depression. Für, weiß nicht, 10 Jahre oder so habe ich jetzt so auf dem Schirm. Also für 10 Jahre bin ich abgestempelt und mich will keiner haben. Keine BU will mich haben. Deswegen muss ich ja in dieser teuren, viel zu teuren BU drinbleiben, die scheinbar laut deiner Expertise ja auch nicht mal gut ist.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du von Jenny Wertvolles zum Thema Money Mindset und wie du dich vor den finanziellen Auswirkungen bei Krankheit schützen kannst. Und los geht es! Hallo, liebe Jenny.
Hallo, liebe Amelie. Da bin ich wieder.
Diesmal kurz mit kleiner Sprachpause, damit ich dich auch mal kurz begrüßen lasse. hallo, liebe Zuhörer. Wir haben heute wieder eine Folge mit Jenny vor uns. Einfach aus dem Grunde, weil wir daraus, glaube ich, ganz, ganz viel Wertvolles mitnehmen können und wir ja auch schon vorher immer mal wieder angefragt wurden, können wir mal irgendwie auch dieses Thema Depression behandeln. Und ich glaube, dass wir von wenig Menschen mehr lernen können als von jemandem, der betroffen war und aber auch erfolgreich wieder da rausgekommen ist. Und Jenny hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass wir nochmal so ein bisschen über dieses Thema Money Mindset sprechen, weil ihr das ganz, ganz viel geholfen hat, sodass auch Finanzen wieder ein positives Thema werden. Und du hast in der letzten Folge so schön gesagt, Geld kann auch richtig Spaß machen. Und das ist ja eigentlich der schönste Lerneffekt, den wir irgendwie daraus irgendwie mitnehmen können. Mhm. Und wir wollen auch darüber sprechen, auch weil es hier tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, wie man sich eigentlich vor den finanziellen Auswirkungen von Krankheit schützen kann, absichern kann und wie die Situation bei dir aussah. Aber leg doch einfach mal los. Was fällt dir zu diesem ganzen Thema Money Mindset ein? Was tust du? Was tut dir besonders gut? Und was möchtest du irgendwie mit auf den Weg geben?
Oh ja, sehr gerne. Also zum Beispiel die Glaubenssätze habe ich verändert. Mir macht ja jetzt mittlerweile Geld Spaß und das Thema. Und ich sage mir immer, Geld darf leicht sein und Geld ist was Gutes, Geld ist nichts Schlechtes, über Geld spricht man und Geld darf zu mir fließen und Geld ist Energie. Ich bin ja auch spirituell anbehaftet und höre mir auch gerne Affirmationen an und da, ja, ich habe ja auch meine Visionen und Ziele, ne, dass ich halt so viel Geld zur Verfügung habe jeden Monat, dass ich wirklich orts- und zeitunabhängig leben kann. Und ich weiß auch, dass ich es schaffe zum Beispiel. Und da sind dann oder so Glaubenssätze dann wie von wegen, ich bin finanziell frei, ich darf finanzielle Fügungen und Segnungen erhalten und so weiter. Und klar, es ist jetzt nicht nur mit Spiritualität getan, man muss auch faktisch etwas dafür tun, ne? Ich meine, die Zahlen auf dem Papier lügen nicht, aber das tue ich ja auch mittlerweile. Und ich sage auch ganz klar, dass zur Gesundheit auch die Finanzen gehören. Und ich spreche auch immer ganz klar von Gesundheit auf 3 Ebenen. Einmal die soziale Gesundheit, die körperliche Gesundheit und die finanzielle Gesundheit, wie so auch euer Podcast heißt.
Ja, stimmt. Wie passend. Stimmt, das hast du ganz am Anfang mal gesagt, als wir uns kennengelernt haben, mit von wegen Gesundheit auf 3 Ebenen. Das hatte ich so tatsächlich auch noch nicht gehört. Aber da ist natürlich ganz, ganz viel Wahres dran. Ja.
Ja, finde ich schon, definitiv, weil Geldsorgen können krank machen. Die haben mich jetzt nicht nur krank gemacht, aber die haben zu meiner Genesung jetzt nicht sonderlich viel beigetragen. Und ich weiß einfach auch, was Geld Sorgen sind und natürlich stresst das ein und das will niemand. Und was ich auch noch zu Money Mindset sagen darf, ist einfach, sobald du anfängst, dich selbst wirklich zu lieben und wertzuschätzen, dann ist dir dein Leben viel zu kostbar und viel zu schade, als dass du jeden Cent umdrehen musst. Also das sehe ich gar nicht ein, weil ich habe nur ein Leben und ganz ehrlich, ich sage auch immer, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und genauso wie Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist auch nichts los. Du brauchst doch für alles Geld. Auch für deine Gesundheit brauchst du Geld. Ist so.
Ja. Ja. Ja, da ist leider ganz, ganz viel Wahres drin. Da hast du ja sogar auch schon mal drin gesessen. Machen auch regelmäßig so einen Female Finance Workshop. Der ist jetzt insbesondere für die Mädels unter uns.
Ah, ja.
Und da gibt es auch immer eine Aufgabe, dass man sich mal aufschreiben soll, was man so für Wünsche im Leben hat und im nächsten Schritt sich aufschreiben soll, was da für ein Preisschild dranhängt. Und damit soll einfach nur deutlich gemacht werden, dass es gar nicht darum geht, wenn man über Finanzen spricht, dass man das Ziel haben soll, dass man das Ziel haben soll, reich sein zu wollen. Mhm. Weil es geht gar nicht um reich sein, aber dass alle oder beinahe alle Wünsche, und mir fällt gerade keine Ausnahme ein, irgendwie auch finanziell eine Bedeutung haben. Ob das ist, ich möchte mal, weiß ich nicht, in meinen eigenen vier Wänden sein. Ich möchte einen Hund, ich möchte ein Pferd, ich möchte eine Katze. Ich möchte gesund sein, wie du schon sagst. Das hat auch was mit Ernährung oder vielleicht auch mit wo mache ich welchen Sport oder auch, weiß nicht, welche Supplements oder sowas füge ich mir zu. Ja. Und möchte ich mal heiraten? Möchte ich mal Kinder haben? So Urlaube, überall hängt Reisen, ein Preisschild dran.
Reisen.
Ja, stimmt. Es ist unglaublich weit fortzuführen. Und das geht halt einfach über Geld. So blöd das ist.
Also ich habe auch gerade überlegt, wofür brauchst du nicht Geld? Allein schon der Spaziergang im Wald ist umsonst, ist kostenlos, klar. Aber dafür brauchst du auch eine Jacke, die dich warm hält. Und wenn du irgendwo ans Meer fahren willst, brauchst du auch entweder Sprit oder ein Ticket für die Bahn. Also du brauchst für alles Geld, auch für gesunde Ernährung brauchst du Geld. Und auch, klar, kannst du sagen, ja, von meinem Haus mache ich einen Garten, dies und das, ja, dafür brauchst du auch Geld. Also, das ist alles nur immer gelogen. So dieses Geld ist mir nicht wichtig. Bullshit. Natürlich ist jedem Geld wichtig. Das darf man auch ruhig mal zugeben.
Ja. Weil es halt aber einfach Möglichkeiten gibt, ne? Und es geht nicht darum, wie gesagt, reich zu sein, sondern einfach finanziell keine Sorgen zu haben. Und das ist, glaube ich, der ein ganz großer Schlüssel. Und auch ein Schlüssel, der, wenn wir mal über dieses andere Thema, was wir noch ansprechen wollten, sprechen, also sprich, jetzt war da ganz schön viel Sprechen drin, aber wenn wir krank sind, dann haben wir ja irgendwann auch finanzielle Einbußen, weil irgendwann zahlt der Arbeitgeber nicht mehr, eine Krankenkasse zahlt nicht mehr und so weiter und so fort, also wer sorgt denn dann für uns? Und wenn wir krank sind, und sei es, weil meinetwegen wir sind wegen des Rückens krank oder so, und dann haben wir aber Geldsorgen, weil wir haben uns früher nicht vernünftig darum gekümmert, dann ist ganz, ganz häufig die Sekundärerkrankung aus der Rückenerkrankung, sprich Psyche zum Beispiel, also ganz, ganz viele Leute leiden im Falle von Krankheit, obwohl Psyche überhaupt nicht der Auslöser war, aber dann als Sekundärerkrankung an psychischen Erkrankungen, weil es natürlich wahnsinnig stresst, dass man auf einmal, dass das Thema Geld echt Probleme aufwirft. Man überlegt, okay, wie zahle ich nächsten Monat mein Dach über dem Kopf, meine Lebensmittel? Und vor allem bin ich vielleicht gar nicht mehr in einer Situation, in der ich ausschließlich für mich selbst verantwortlich bin. Also ich nur selber verzichten muss, sondern habe ich vielleicht Kinder, eine Frau, einen Mann, wie auch immer. Mhm. Und auf einmal ist es ein finanzieller gemeinsamer Haushalt und von mir kommt nichts mehr rein, aber ich koste Geld. Mhm. Das macht ja ganz, ganz viel Stress, beeinträchtigt den Genesungsprozess natürlich erheblich.
Ich bin auch froh. Also zum Beispiel, ich war ja jetzt 6 Wochen stationär aufgenommen, krank sozusagen. Und da habe ich noch normales Gehalt bekommen. Aber nach der 6. Woche bin ich ja ins Krankengeld gefallen. Und ich glaube zum Glück nicht in die BU, weil ich glaube, nach einem halben Jahr würde eine BU greifen. Ne? Und zum Glück hatte ich aber da schon eine. Ob die gut war, ist jetzt die andere Sache. Ist jetzt nicht gut, aber also Och, ich ärgere mich auch richtig darüber. Aber
ja, ich weiß.
Also wirklich, jetzt habe ich den Faden verloren. Auf jeden Fall bin ich zum Glück nie in die Bredouille gekommen, in die BU zu fallen, dass meine BU für mich zahlen muss. Aber auch hätte sie zahlen müssen, wäre es jetzt auch nicht so sonderlich toll entspannt für mich gewesen. Ne? Sehe ich ja richtig, oder? Ich bin ja jetzt nicht so gut darin aufgestellt. Gewesen.
Ja, das war tatsächlich oder ist tatsächlich leider richtig. Aber kurz, um vorne einmal anzufangen, du hast es ja ganz richtig gesagt, also 6 Wochen lang ist der Arbeitgeber erstmal verpflichtet, eine Lohnfortzahlung für dich zu zahlen, weil der Gesetzgeber gesagt hat, okay, es liegt zumindest mindestens in einem gewissen Zeitraum im Risiko des Arbeitgebers, dass der Arbeitnehmer mal krank ist und da muss er trotzdem einfach weiterhin das Gehalt zahlen. Und aber nach diesen 6 Wochen, also mit Anfang der 7. Woche, ist der Arbeitgeber raus und die gesetzliche Krankenversicherung, wenn man denn gesetzlich krankenversichert ist, greift ein. Wir sprechen jetzt aber mal nur den Fall durch, weil davon warst du betroffen und die allermeisten sind in Deutschland gesetzlich krankenversichert. Und die zahlt ungefähr 70%. Und dann steht ja diese erste Lücke von den 30% und die ist ganz, ganz häufig nicht existenzentscheidend, aber doch durchaus richtig blöd. Weil das natürlich dieses ganze Geld ist, was irgendwie, was vielleicht nicht mehr nur die Fixkosten sind, sondern alles das, was auch mal Spaß macht oder was einfach über die Fixkosten hinausgeht. Das sind diese 30%, auf die dann natürlich schlagartig verzichtet werden muss.
Stimmt.
Und es ist einfach, und das ist echt, das merke ich immer wieder in der Beratung, dass es mit einem vernünftigen Krankentagegeld echt für ein Appel und ein Ei zu schließen. Also das leistet einem einen Tagessatz.
Okay.
Ja, das ist echt.
Dann hatte ich das ja gar nicht, ne? Weil ich habe ja noch erzählt.
Nee.
Oh, ja, guck mal. ja, ich musste ja auch 300, 400 Euro für meinen Klinikaufenthalt zahlen und das tat mir damals auch schon weh.
Ja, na klar.
Ist das das?
Ja. Ja.
Okay.
Also dieses Krankentagegeld leistet für einen maximalen Zeitraum von 1,5 Jahren und wie das Ding schon heißt, es leistet einen Tagessatz. Und die Höhe dieses Tagessatzes bemisst sich einfach danach, wie viel hast du verdient und wie viel sind also bei dir ungefähr diese 25-30% Lücke. Beim Durchschnittsverdiener in Deutschland, der irgendwas mit 2.000 Euro netto zur Verfügung hat, sind das 15 Euro am Tag, also 450 Euro im Monat. Und die schaffen ja schon richtig Luft.
Ja.
Und das wäre ja zum Beispiel auch bei dir etwas, was dir schon diese 400 Euro mehr oder weniger bezahlt hätte, auch wenn es jetzt aus einem anderen Kontext war. Aber du musstest jetzt 400 Euro zahlen und es hätte dir zum Beispiel das Krankentagegeld echt viel Luft verschafft. Aber das wissen ganz, ganz viele nicht. Und andere Leute wiederum, die es wissen, die sagen dann, ach ja, ach, werde ich schon nicht. Aber statistisch gesehen ist es tatsächlich so, dass ganz, ganz viele in diesen Fall mal kommen im Laufe des Lebens, fast alle, dass man im Laufe seines Erwerbslebens mal über 6 Wochen krank ist.
Echt?
Und
das passiert.
Meine Mama zum Beispiel,
okay,
die ist auf Mallorca umgeknickt und hat sich dann ganz blöde den Mittelfußknochen gebrochen, also wirklich richtig blöde, auch mit Operationen und so weiter. Und die war dann echt, ich glaube, 12 Wochen krank.
Ach so.
Und hatte natürlich auch kein Krankentagegeld. Weil braucht sie nicht. Sie wird ja nicht krank.
Ja, guck.
Ja, und das war dann auch schon eine große Lücke. Ja, und um vielleicht kurz über deine BU zu sprechen.
Ja, da wäre ich ja schockiert. Also, ich spreche jetzt aus Laiensicht einmal kurz, bitte. Ich habe ja wegen der BU gefragt, ob ich die nicht kündigen kann, weil brauche ich ja nicht. Und die ist mir zu teuer. Ich zahle so viel dafür. Und dann solltest du sie dir mal angucken und gucken, ob ich überhaupt etwas Günstigeres bekomme. Aber nö, Pustekuchen. Weil ich werde ja quasi dafür bestraft, dass ich krank war und beim Arzt war. Bei mir ist ja überall die Diagnose jetzt drin, Depression. Für, weiß ich nicht, 10 Jahre oder so habe ich jetzt so auf dem Schirm. Also für 10 Jahre bin ich abgestempelt und mich will keiner haben. Keine BU will mich haben. Deswegen muss ich ja in dieser teuren, viel zu teuren BU drinbleiben, die scheinbar laut deiner Expertise ja auch nicht mal gut ist. Irgendwie so. Also das hat mich so geärgert. Da weiß ich noch, wie ich im Bus saß, als ich noch kein Auto hatte und dir gesagt habe, ey, das kann ja nicht sein, dass ich bestraft dafür werde, dass ich beim Arzt war.
Ja, ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Also gerne. Die gesetzliche Krankenversicherung, die so diese 70% ungefähr zahlt, die leistet natürlich auch nicht ewig. Die versucht einen möglichst schnell an den nächsten Träger weiterzuleiten, damit die aus der Zahlung raus ist. Und das ist die gesetzliche Rentenversicherung. Und die prüft einen auf Erwerbsunfähigkeit. Und vielleicht, um da kurz mal den Unterschied zwischen den Begrifflichkeiten zu erklären, Erwerbsunfähigkeit ist was völlig anderes als Berufsunfähigkeit. Die Rentenversicherung, also der Staat, prüft nur, ob du noch irgendeine Erwerbstätigkeit, also irgendeine Tätigkeit an diesem Markt ausüben kannst und damit Geld verdienen kannst, sprich der Staat muss nicht für dich zahlen. Völlig losgelöst von deiner beruflichen Qualifikation. Also wenn du noch, das gibt dann da so Spannen, 3 bis 6 Stunden am Tag irgendeine Tätigkeit an diesem Markt ausüben kannst, also meinetwegen 3 bis 6 Stunden am Tag als Pförtner die Schranke rauf und runter machst und auf den Knopf drückst, dann darfst du dahin verwiesen werden. Und es wird, oder es wird geprüft, wenn du noch kranker bist, ob du nur noch 0 bis 3 Stunden am Tag irgendeine Tätigkeit ausüben kannst. Dann gibt es einen höheren Satz, ungefähr 48% von deinem Netto, aber da gehen noch Steuern und Sozialabgaben runter. Wenn du noch 3 bis 6 Stunden am Tag irgendeine Tätigkeit ausüben kannst, jetzt ungefähr 24%. Aber man muss dazu sagen, dass über 60% der Anträge auf Erwerbsminderungsrente auch abgelehnt werden. Und das, was man da bekommt, ist überhaupt nicht bedarfsgerecht, führt in den allermeisten Fällen zu weiteren oder dann vielleicht auch erst zu psychischen Problemen, weil man einfach Geldsorgen hat, wenn man überhaupt angenommen wird.
Wer sagt denn?
Sprich, man kümmert sich in der.
Ja. Wer sagt denn, wann ich berufsunfähig bin? Gibt es da so einen Maßstabkatalog oder so? Also das ist alles schon vorab beschrieben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich war ja Kosmetikerin, jetzt bin ich im Projektmanagement, Schreibtischarbeit tätig und Kosmetikerin ist ja nochmal was ganz anderes. Also gibt es da einen Maßstabkatalog oder so?
Ja, jetzt müssen wir wieder differenzieren zwischen Erwerbsunfähigkeit und Berufsunfähigkeit, weil Berufsunfähigkeit eben, die prüft deinen Beruf und nicht nur, ob du irgendeine Erwerbsunfähigkeit oder irgendeine Erwerbstätigkeit am Markt ausüben kannst, sondern deinen Beruf tatsächlich. Sprich, das kannst du bei den Gesellschaften angeben. Es gibt Gesellschaften, die nicht zum Beispiel in einen früheren Beruf verweisen. Also wenn du jetzt als Gesundheitsmanagerin tätig bist, dann dürfte zum Beispiel nicht darauf verwiesen werden, ey, kannst du nicht noch als Kosmetikerin arbeiten? Tendenziell in der Situation aber nicht, weil der Beruf der Kosmetikerin ja in der Regel noch anstrengender ist und auch körperlich tätiger bist du damit und als Gesundheitsmanagerin. Aber manche BUs dürfen auch in einen früheren Beruf verweisen. Das muss man einfach selber wissen, will man das oder will man das nicht. Steht und fällt natürlich mit dem vorherigen Beruf, den man mal ausgeübt hat.
Ja. Den Unterschied habe ich schon verstanden, Erwerb und Beruf. Ne? Das ist ja das nur, wenn es um die Berufsunfähigkeit geht, dann, das ist so spannend. Aber gut, das wird ja dann von anderen festgesetzt. Also das habe ich ja nicht zu entscheiden. Also wenn ich sage, nö, ich fühle mich jetzt berufsunfähig oder würde mein Wort auch Relevanz haben? Das ist eher die Frage. Weißt du, wie ich meine? So aus Interesse.
Ja, selbstverständlich nicht. Also du kannst natürlich beschreiben, wie geht's dir, was habe ich, aber letztendlich wird ein Gutachten natürlich von einem, ein ärztliches Gutachten angestellt, bist du tatsächlich berufsunfähig. Und die vernünftigen BUs, die haben in den Bedingungen stehen, dass du berufsunfähig bist, wenn du zumindest 6 Monate, zumindest 50% deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. So, und dann gibt es eben die in der Berufsunfähigkeitsversicherung vereinbarte Rente. Bei dir war das so, und das macht das Produkt war wirklich, oder ist leider immer noch beschissen, dass du irgendwie 1.000 Euro abgesichert hattest, was ja überhaupt nicht dem Bedarf entsprach. Also du brauchtest ja auf jeden Fall mehr als 1.000 Euro monatlich, wenn du einfach kein Einkommen mehr hast. Und dann war es aber auch noch so, jetzt muss ich mich mal gerade zurückerinnern, dass diese 1.000 Euro waren irgendwie nur die ersten 5 Jahre abgesichert. Und nach den 5 Jahren fallen diese 1.000 Euro bei gleichem Beitrag auf die Hälfte. Dann hattest du also nur noch 500 Euro abgesichert. Also da frage ich mich, welcher Vollhonk stellt so eine Kack-Drecks-BU auf. Also es geht ja völlig am Bedarf vorbei. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, dass das
fahrlässig ist.
Oder was? Ja, also das spielt doch mit der Unwissenheit der Menschen, weil tendenziell, so ist es halt leider, wenn nicht vernünftiger Service gemacht wird im Bereich Finanzberatung, dann hat man das als Verbraucher, der irgendwann mal eine BU abgeschlossen hat, hat das vergessen. Der guckt sich nicht in 5 Jahren und sagt, ach ja, jetzt ist ja mein BU-Schutz auf die Hälfte reduziert, jetzt muss ich ja mal nachversichern, also sprich, jetzt erhöhe ich meinen BU-Schutz wieder auf mindestens 1.000 Euro, tendenziell natürlich viel mehr, weil ich brauche ja viel mehr an Absicherungshöhe, sondern man hat das einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und was will ich denn mit einer BU von 500 Euro? Also die kann ich mir in die Haare schmieren.
Also ich frage mich, warum das überhaupt erlaubt ist, aber okay.
Also. Ja, es ist halt einfach die freie Wirtschaft. Ne? Da kann jeder machen, was er will. Und letztendlich ist man als man spricht natürlich schnell von diesem, da wurde mir irgendwas angequatscht. Aber man muss auch ganz klar sagen, so du bist auch verantwortlich für deine Kaufentscheidung. Ne? Ja. Und hast ja auch schon gesagt, du hattest da keinen Bock drauf. Dann hattest du da irgendwie noch eine hinterbliebenen Absicherung drin. Also sprich für alle, die zuhören.
Bis heute Single. Das ist halt irgendwie... Also ich habe keine Hinterbliebenen halt und kein Kind und so.
Genau.
Nicht mal ein Hund.
Die sollen halt damit abgesichert werden. So.
Ja.
Und eine Pflegeabsicherung und sowas, was das Ding natürlich auch ultra teuer gemacht hat. Und dann war da noch eine Altersvorsorge drin. Also es war halt irgendwie so ein riesengroßer Haufen Schweinescheiße,
ach,
wenn man das mal so sagen kann.
Ja. Warum kann ich jetzt aus der nicht mehr raus?
Genau, das war die Problematik, dass du natürlich bei einer Gesundheitsabsicherung, da machst du eine Gesundheitsprüfung. Und die BU sichert auch die Psyche mit ab. Wenn du aber natürlich psychisch vorbelastet bist, dann wird die natürlich nicht versichert, weil es gibt so einen dummen Spruch, brennende Schiffe versichert man nicht. Also wenn man schon psychisch angeschossen ist, dann wird das natürlich nicht als Versicherungs, wird da kein Versicherungsschutz gewährt. Und bei dir war einfach ist die Schwierigkeit, es wird tendenziell immer abgefragt, 10 Jahre stationär, also welche stationären Behandlung hattest du in den letzten 10 Jahren und 5 Jahre ambulant. Und da du sowohl in den letzten 5 Jahren noch mit ambulanten Behandlung warst, als auch in den letzten 10 Jahren ja stationär, davon
zweimal
hast du
sogar
in der ersten Folge berichtet.
Genau.
Genau.
Ja.
Nimmt dich natürlich einfach gerade keine andere Gesellschaft.
Genau, alles war rot, als du geguckt hast, ob ich irgendwo anders reinkommen kann. Ey, alle, nein, danke. Toll, jetzt habe ich den Salat, bezahl mich doof und dämlich für Scheiße. Also, was war jetzt nochmal die Lösung denn? Also, es läuft ja weiter, aber ich musste mich jetzt anderweitig noch weiter absichern. Oder was war jetzt dazu die Lösung? Frage ich mal spontan.
Ja, letztendlich ist das eine individuelle Entscheidung, was die Lösung ist. Es gibt ja nicht nur die Berufsunfähigkeitsabsicherung. Es gibt zum Beispiel auch eine Grundfähigkeitenabsicherung, sprich die sichert Grundfähigkeiten ab. Also sehen, riechen, schmecken, gehen, laufen, stehen, Arme heben, Knien heben, bücken. Alles das, was man so täglich macht. Und ist auch losgelöst vom Beruf tatsächlich. Also sie leistet, sofern diese Grundfähigkeit verloren gegangen ist oder zu einem gewissen Grad verloren gegangen ist. Hat aber den Nachteil, einfach die Einschränkung, dass die Psyche nicht mit abgesichert ist. Liegt einfach daran, dass diese Grundfähigkeitenabsicherung insbesondere für die Berufsbilder, die körperlich tätig sind, mal auf die Beine gestellt wurde, weil die in der BU sich dumm und dusselig zahlen. Also so ein Erzieher oder ein Handwerker, der zahlt für seine BU, hängt natürlich von der Absicherungshöhe, aber sagen wir mal 2000 Euro Absicherungshöhe, im Durchschnitt irgendwie 150 Euro monatlich. Das ist echt richtig viel. Statistisch gesehen erkranken aber diese Berufsbilder viel seltener an psychischen Erkrankungen als zum Beispiel dieser ganze Akademikerhaufen.
Ja,
die haben viel häufiger, genau.
Also jetzt
viel häufiger psychische Themen.
Okay, und jetzt zu meiner Lösung, ne? Diese BU, die ja doof ist, aber ich jetzt erstmal nicht loslesen wollte, weil ich glaube, das wollte ich ja nicht machen, weil ich weiß ja nicht, was in Zukunft ist. Und ich glaube, diese Gewerbsunfähigkeit könnte ich noch dazu buchen zur Absicherung, oder? So habe ich das jetzt verstanden. Wenn man.
Erwerbsunfähigkeit?
Ja, oder nee, Grund.
Eine Grundfähigkeit, ja, genau.
Genau.
Okay. Ja, da hast du für dich die Entscheidung getroffen, dass du die nicht mitnutzen möchtest. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Mhm. Wir sind jetzt aktuell immer noch in der BU, die du einfach gerade hast. Die hat zwar keine bedarfsgerechte Absicherung, aber immerhin einen Teil der Absicherung. Und die Psyche ist halt mit abgesichert und du hast die halt schon bevor du in dieser psychischen Erkrankung drin gewesen bist.
Zum Glück. Ne?
Und nochmal kurz zu dem, was du vorhin gesagt hast. Oder wird man bestraft, dass man zum Arzt geht? Nein, bitte nicht. Also jeder, der irgendwie betroffen ist, soll natürlich sich ärztliche Hilfe dafür suchen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, auf den wir irgendwie hinaus wollen.
Definitiv.
Aber vielleicht darf man sich einfach hinter die Fahne schreiben. Hinter die Fahne schreiben? Auf die Fahne schreiben? Hinter
weiß
die Ohren
nicht.
Schreiben? Auf die Fahne schreiben? So. dass man sich einfach früh um diese Themen kümmert. Und du hast es ja richtig gemacht.
Es war falsch, also richtig falsch. Richtig falsch gemacht, sozusagen. Aber der Wille war ja da.
Zum richtigen Moment. Aber das Produkt ist jetzt halt im Einzelfall nicht gut.
Ja.
Aber vielleicht darf das einfach das Learning aus der Folge sein. Und dann gibt es noch diese ganzen psychischen Diagnosen, die in der Krankenakte stehen, von denen man gar nichts weiß. Zum Beispiel, das haben wir immer wieder, dass irgendjemand mal eine Klausur schreiben musste und nicht richtig vorbereitet war, zum Arzt geht und sich einen Attest holt. Und dann schreiben Ärzte da tendenziell irgendwie rein, weiß ich nicht, akute Belastung oder sowas. Und das ist halt immer eine psychische Diagnose. Und die steht dann in der Akte und tendenziell weiß man es gar nicht, weil man hatte ja keinen psychischen Vorfall. So, man war halt einfach ein faules Stück und hat halt für seine Klausur nicht gelernt. Und mir ist das auch schon mal passiert. Aber steht dann halt in der Akte. Ne? Und das, da darf, glaube ich, es wäre unheimlich hilfreich, wenn beide Seiten da mehr Sensibilisierung für hätten. Also sowohl Ärzte, für was schreibe ich in der Akte, als auch für Patienten, mit welchen Themen gehe ich zum Arzt und mit
ja, welchen... vor allem auch, was sagt man denn? Also ganz ehrlich, wenn ich doch keine Lust oder keinen Mut auf eine Klausur habe, dann gehe ich doch nicht zum Arzt. Also dann müssen die Patienten oder die Schüler dann doch ganz klar und ehrlich sagen, ich habe nicht gelernt, ich möchte nicht die Klausur schreiben. Oder sagen die, mir geht's einfach nicht gut. Oder sagen die, ich habe Magen-Darm und der Arzt schreibt trotzdem Psyche dann rein oder wie, weil das darf er dann doch gar nicht. Oder ist es dann nur der Fall, wenn der Schüler, sage ich jetzt mal, wirklich sagt, dass er Angst hat oder die Klausur nicht schreiben will? Also.
Also tendenziell, so Ärzte sind auch nicht ganz dumm. Also ja. die checken schon, ob du jetzt gerade wirklich krank bist oder halt einen Attest brauchst. So, ich bin zur Ärztin gegangen und habe halt gesagt, so, können Sie mich bitte krank schreiben, ich brauche einen Attest. Habe ihr gesagt, schreiben Sie gerne irgendwie Magen-Darm oder sonst was rein. Weil die muss ja eine Diagnose reinschreiben, sie kann ja, ja nicht klar. Schreiben, ich musste einfach nur einen Attest rausgeben. Ne? Also das müssen Ärzte halt tun. Und dann kann man vielleicht, je nachdem, wie gut man mit seinem Arzt steht, bitten, da...
Verstehe, okay.
Was Vernünftiges irgendwie reinzuschreiben, weil ja, grundsätzlich sollen sie natürlich auch nicht keine Falschdiagnosen stellen. Aber das sollte man einfach wissen, dass natürlich auch mit solchen Sachen, obwohl man keine psychische Erkrankung hatte, es eine Diagnose gefunden werden muss, die dann auch in der Krankenakte steht. Und die hat wiederum Auswirkungen auf deinen Versicherungsschutz, wenn du dich um solche Themen kümmern möchtest, dass du halt auch bei Krankheit finanziell keine Sorgen haben musst. Das soll einfach nur die Idee sein und der Appell, so kümmert euch um solche Themen einfach frühzeitig, dass ihr da
Wahnsinn.
Abgesichert seid, bevor ihr erkrankt seid und im Fall der Fälle auch wirklich keine finanziellen Einbußen habt und dann aber auch gerne mit Sinn und Verstand, also guckt ruhig mal rein in eure Absicherung. Also,
ja, unbedingt. Cool. Ja. Wow.
Ja, okay, jetzt habe ich irgendwie super viel geblabbert in der Folge. Toll. Was hast du denn noch so auf dem Herzen?
Nichts, außer dass, wenn jemand auf Wartelisten steht und einen Therapieplatz für Depression haben möchte, darf er sich gerne bei mir melden, er oder sie. Genau.
Ja.
Sonst habe ich nichts mehr hinzuzufügen, außer dass ich eine schlechte BU habe und ja, das, ja. Aber ich habe ja dich an der Seite, sodass ich trotzdem noch irgendwie mich gut aufstellen kann. Also bitte guck da, weil ganz ehrlich, Positivität hin oder her, man weiß nie, was passiert im Leben und du kannst auch die Treppe runterfallen, leider, oder toi toi toi, ich hoffe nicht, aber es kann so schnell gehen, wie mit deiner Mutter, die hat einen Fuß umgeknickt, ne, also dann lag sie 8 Wochen sozusagen, also man weiß es einfach nicht. Und es ist auch ein bisschen entspannter, weißt du, weil stelle ich mir so vor, weil dann kannst du dich auch mal zurücknehmen und wissen, ich darf auch mal krank sein oder so, ne? Oder?
Ja, total. Und keiner von uns plant ja, krank zu sein. Also jede Erkrankung, die ich bisher hatte, war nicht geplant. Also es waren Gott sei Dank nur Kleinigkeiten. So, es passiert halt einfach. Und einfach im ganz normalen Leben, weil meine Mama ist die Treppe runtergegangen und ist halt umgeknickt. Ja. So, und zack, irgendwie dieses ganze Dilemma. Und das ist bei den allermeisten Erkrankungen so. Und an dieser Stelle ist es halt auch absoluter Bullshit, zu sagen, so, ich bin ja jetzt gesund, mir passiert schon nichts. Aber jeder muss natürlich die Entscheidung für sich selber treffen. So, will ich das oder will ich das nicht? Aber objektiv gesehen ist das ein Schwachsinnsargument.
Prävention.
Ja, genau.
Das Schlusswort.
Ja, okay, gut. Genau, gut. Das Schlusswort für heute. Jenny, du wirst wieder in den Shownotes verlinkt. Sprich, also alle, die Bock haben, sich mit Jenny noch auszutauschen, dürfen das natürlich gerne tun. Ansonsten wünschen wir noch eine schöne Woche. Und danke fürs Zuhören.
Danke.
Und bleibt alle gesund.
Bleibt gesund.